ein paar beginnende Bemerkungen, die zu der Lehrveranstaltung interessant und notwendig sind. Erstens mal noch etwas zur Frage der Prüfungen. Das, wie ich Ihnen letzte Mal gesagt habe, ist ja so abgelaufen, dass ich durch eine neue Politik auch etwas schlechtere Noten gegeben habe, also von 3 bis 1. Das war mir nicht besonders naheliegend und ich habe mir einige Gedanken darüber gemacht, unter welchen Umständen das laufen soll. Und es ist klar, dass sich auch berechtigt durch diesen Systemwechsel, könnte man sagen, einige Leute gefragt haben, wie kommen Sie dazu, was ist, haben Sie nicht richtig gemacht. Da will ich also noch eine Bemerkung dafür anfügen, damit Sie sich das vielleicht ein bisschen genauer zurechtlegen können. Und das kann man auch im Zusammenhang mit Toleranz gleich ein bisschen ausnützen als ein Thema. Beginnen wir bei dem Beginn der Parabel. Da gibt es also diesen Palast. Und es gibt, in der Natur der Parabel liegt es, unterschiedliche Leseweisen darüber, was dieser Palast sein soll. Dabei finden sich zum Beispiel in den Prüfungsarbeiten solche Aussagen wie: dieser Palast ist Gott. Oder: dieser Palast ist der Staat. Oder: dieser Palast ist die Wissenschaft. Diese Aussagen sind falsch, sage ich. Sie müssen jetzt den ganzen Satz nehmen. Ja. Ich sage, diese Aussagen sind falsch und ich habe einige, wie mir scheint, gute Gründe, darauf hinzuweisen, dass in der Logik dessen, was der Lessing sagt, in der Logik dessen, was ich in der Vorlesung gesagt habe, genügend Ansatzpunkte zu finden sind, die das unterstützen, was ich Ihnen vergangene Woche vorgestellt habe, nämlich: dieser Palast sind die Weltreligionen. Da gibt es einfach sehr schlüssige, scheint mir, Hinweise darauf. Die Frage der Toleranz tritt natürlich an der Stelle auf, an der man jetzt sagen kann: naja, aber das kann man doch anders sehen auch. Und es ist vollkommen richtig, das kann man auch anders sehen. Und es lässt Ihnen jeder die Freiheit, in vielen verschiedenen Zwecken die Sache auch anders zu sehen. Und in der gewöhnlichen Praxis der Philosophie, seit Jahrzehnten könnte man sagen, am Institut für Philosophie herrscht auch diese fröhliche Vielstimmigkeit, die man durchaus auch aggressiv formulieren kann. Nicht? Man kann auch aggressiv sagen: wer bist du, dass du mir meine Deutungsmöglichkeiten absprichst? Der Nachteil dieses Verfahrens, und insofern bin ich ein klein wenig identifiziert auch, oder sagen wir zur Hälfte sogar identifiziert mit der neuen Methode, ist, dass sie nichts lernen dabei, dass sie einfach nichts lernen. Ich habe nicht bestritten, ich werde nicht bestritten, dass, werde auch nicht bestreiten, dass es Sichtweisen auf diese Parabel gibt, die genial sind, die neu sind, die nicht vorgesehen sind, die nach meinen Standards vielleicht sogar falsch wären und einen entscheidenden Erkenntnisgewinn bringen. Wenn ich eine solche Prüfungsarbeit sehe, neige ich mich in Ehrfurcht und sage, das ist also so gut, dass das sehr gut gar nicht passt, aber ein sehr gut gebe ich trotzdem. Wenn ich solche sozusagen innovativen neuen Sachen nicht erkennen kann, sondern stattdessen erkenne, dass bestimmte Spuren nicht gelesen worden sind, denke ich mir, ich helfe Ihnen auch, dass dadurch, dass ich indiziere, dass hier noch etwas fehlt. Jetzt können Sie natürlich sagen, das ist das Nächste, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, das wollen Sie auch wissen, das sollten wir auch besprechen. Insofern sollte ich eigentlich die Arbeiten korrigieren, alle einzeln und zurückgeben. Das ist viel Arbeit, wäre wahrscheinlich die Mühe wert. In einem Seminar ist es auch notwendig. In einer Vorlesung ist es nicht sehr gebräuchlich. Aber, und da ist der nächste Schritt, wir können eine gewisse Zwischenvariante wählen. Und diese Zwischenvariante ist, dass man im Wiki darüber diskutiert. Ich habe ja meine Karten auf den Tisch gelegt das letzte Mal. Ich habe Ihnen in etwa gesagt, was meine Lesung und meine Lesart dieser Sache ist. Wenn Sie den Eindruck haben, da fehlt was, da haben Sie was Besseres zu sagen, das ist so deutlich nicht oder so deutlich nicht gesagt worden oder ich selber habe mich in Widersprüche verwickelt, dann bin ich gerne, Sie haben die Gelegenheit, das anzumerken. Ich bin gern bereit und ich werde darauf reagieren. Das gibt mir Gelegenheit, auch gleich darauf hinzuweisen, dass es schon den Beginn einer Diskussion über diese Parabel gibt. Ein kleines Wort, es ist kein Wortduell, muss man sagen, weil wir uns... Wir ist Georg und ich im Prinzip, weil wir uns in der Sache gar nicht sehr unterscheiden. Ich erinnere Sie daran, wie es in der Regel und am einfachsten geht für den Kontext dieser Vorlesung. Es gibt zu jeder von diesen Seiten, die ich Ihnen darstelle, eine Diskussionsseite. Die Diskussionsseite finden Sie hier oben. Das ist der Artikel, das ist die Diskussion. Und in dieser Diskussionsseite hat Georg mehrere Bemerkungen darüber verfasst, was das Verhältnis insbesondere zwischen der Parabel von Lessing und den im Rahmen der Hasenente diskutierten Problemstellungen ist. Ich habe jetzt hier heute eine zweite Antwort darauf verfasst. Das steht Ihnen offen. Da gibt es also schon eine entsprechende Bewegung. Sie können hier auch nochmal für die, denen das Neues wahrnehmen, wie das funktioniert. Hier rechts oben gibt es einen Button für Anmelden. Da melden Sie sich an. Dann gehen Sie zurück auf diese Seite. Dann bearbeiten Sie diese Seite und sagen zum Beispiel projizieren, sagt man eigentlich nicht. Ne? Ich glaube, es heißt projizieren. Projizieren, schauen wir mal nach im Internet, wenn wir schon online sind. Rückprojiziert. Projektion heißt es mal sicher, aber wir werden hier gleich den Wissensstand vermehren. So Fragen wie, was trägt die Philosophie und die neuen Medien zur Verstärkung des Wissens bei, könnte man hier gleich praktisch umsetzen.
Ich glaube aber schon, dass es ist.
Ich glaube auch, ne? Projizieren? Ja. Projizieren, gut. Sagt irgendjemand. Tun. Nicht nur jemand, sondern tun. Da wollen wir uns doch auf die Autorität zurückziehen und speichern den Artikel. Da werde ich jetzt nicht mehr dazu sagen. Das ist eine der Formen, in denen wir diese Lehrveranstaltung begleiten. Ich habe Ihnen hier auch, allerdings das kann ich eben hier schnell andeuten, ich habe Ihnen hier auch hingeschrieben, wie es die nächsten Schritte weitergehen wird. Es wird also von der Hasenente ausgehend, die haben wir das letzte Mal besprochen, weitergehen zu einem zweiten Beispiel noch. Das fällt noch in die Aufwärmphase. Darüber möchte ich heute sprechen. Das ist das Beispiel des Albertinerplatzes. Und ausgehend von diesem Beispiel, dann werde ich zurück zu Carnap gehen und dann diese Linie Carnap, Toleranzprinzip, Quine, Principle of Charity, Davidson, ebenfalls Principle of Charity und Wahrheitstheorie näher beleuchten. Das wird das nächste sein. Das wird dann den Bogen des mehr sprachanalytisch, erkenntnistheoretisch, systematischen abschließen und in der zweiten Hälfte des Semesters komme ich dann mehr auf die gesellschaftstheoretischen und ethischen Probleme des Toleranzbegriffs, von denen ich habe es vielleicht das letzte Mal nicht so deutlich gesagt, Ihnen gleich vorneweg sagen muss, die kommen aufgrund meiner Sichtweise ein bisschen zu kurz. Ich habe da einen mehr aus der systematisch-analytischen Philosophie herkommenden Zugang und nicht so sehr einen von der Erkenntnistheorie herkommenden Zugang. Gut, das ist diese Art von Vorbemerkung, die ich machen würde. Wenn Sie da zurück zum Artikel wollen, gibt es einen Artikel-Link. Etwas habe ich Ihnen auch noch zu zeigen, was neu ist in diesem Semester, aber mit ein bisschen Vorsicht genossen auch ganz instruktiv sein kann. Günter Friesinger, der technisch auch das Streaming für diese Vorlesung betreut, hat gleichzeitig eine Software in Entwicklung, eine Webplattform in Entwicklung, mit der er Folgendes macht. Nicht nur gibt es die in MP3 kodierten gestreamten Files jeweils der Vorlesung, sondern es gibt auch eine Webaufbearbeitung, Aufbereitung von dieser Vorlesung. Ich habe sie jetzt hier noch nicht ausprobiert. Sie ist, wie gesagt, in einem experimentellen Stadium. Vor allem habe ich jetzt gar keine Mikrofone angeschlossen hier. Sie können an dieser Stelle die Vorlesung auch mit einem schönen Bild von mir zusammen verbunden hören. Das ist aber nicht nur das schöne Bild, das die Sache wichtig macht, sondern es ist ein peinliches Bild, muss ich sagen. Der Punkt ist nämlich der, es läuft schon, aber Sie hören nichts, weil die Lautsprecher nicht angeschlossen sind. Aber Sie sehen hier ein bisschen, was das leistet. Sie kriegen hier Inserts von Screenshots von den entsprechenden Seiten, die ich bespreche. Und Sie haben hier einen direkten Link auf die Webseite, sodass Sie nicht nur angewiesen sind auf den Screenshot, sondern das auch direkt mit dem Link aufrufen und verfolgen können. Und wenn ich, das wird aber nicht in diesem Semester sein können, weil ich einfach von der Arbeit her nicht dazukomme, in den Ferien ein bisschen mehr Arbeit habe, für eine weitere Generation, also die Vorlesung werde ich selbst nicht mehr halten, glaube ich, aber das Interessante an der Stelle ist, man kann es natürlich unendlich verbessern mit weiteren Texten und all diesen Dingen. Man kann auch die Fehlentwicklungen und die entsprechenden Kickser herausnehmen vom Soundfile und in 2 Jahren wird es vielleicht eine Mustervorlesung, die alle Leute am Web hören. Im Moment bleibt das Ding noch ein bisschen stehen und ist einfach ein wenig, also sagen, experimentell versuchsweise. Wenn Sie daran Interesse haben, wenn Sie Materialien dazu finden, wenn Sie Ihnen was auffällt, was man verändern könnte, dann lade ich Sie herzlich ein, an der Stelle ein bisschen mitzumachen. Sie werden dann genannt und es wäre mir durchaus recht, wenn das auch ein bisschen ein Gemeinschaftsprojekt werden könnte. Das zu der medialen Seite. Jetzt zu den Themen und insbesondere noch einmal zu dieser Aktualisierung der Hasenente. Darüber sage ich jetzt nichts mehr. Das habe ich ja das letzte Mal in etwa vorgestellt. Ich habe auch mit einem kleinen Hintergedanken nicht runtergescrollt auf dieser Seite. Habe das mal aufgerufen, was Sie hier sehen. Hatte aber auch das letzte Mal schon dieses Bild drauf und Sie haben es vielleicht auch im Laufe der vergangenen Woche sich einmal angesehen. Darüber möchte ich heute mal ein leitend einiges sagen. Hasenente kriegen wir doch noch nicht ganz weg, glaube ich, weil ich als Basis für das, was ich über dieses Bild sagen will, noch einmal von der Systematik her etwas dazu sagen möchte. Wo entstehen die Konflikte und die Möglichkeiten der Konfliktbewältigung? Aus der Sicht, die ich Ihnen nahegelegt habe, entstehen sie dann, wenn, wie ich es hier geschrieben habe, die Syntax in wenn eine gewisse Syntax in Verständigungsprozessen angewandt wird. Das ist eine Formulierung, die man sehr genau unter die Lupe nehmen muss, um zu sehen, was da passiert. Auf der einen Seite ist es sozusagen harmlos. Verständigungsprozesse bestehen darin, dass Personen mit einem unterschiedlichen Blick und Zugang auf Umstände und Zusammenhänge Sprache, geschriebene, gesprochene Sprache oder auch Zeichen oder so etwas anwenden, um sich also gesetzt den Fall, es gibt Dissonanzen auf etwas, wenn es möglich ist, zu einigen. Das heißt, da gibt es eine materielle Grundlage und das ist nicht nur materiell, sondern das ist auch strukturiert. Das ist die Idee der Bleistiftstriche und das ist auch die Idee dieses Bildes, das Sie hier sehen. Das ist nicht einfach ein Tintenfleck oder ich habe da oben das Beispiel Wasserfleck genannt. Nicht? Ein Wasserfleck ist auch eine Form von materiellem Gebilde, das aber nicht in der Weise strukturiert ist, dass man es als einen Schnittpunkt für Divergenz und Konvergenz zwischen Verständigungsprozessen verstehen könnte. Beim Wasserfleck kann man sich, man kann das auch beim Wasserfleck machen, nicht? Man kann es beim Wasserfleck so sagen, dass man sagt, man einigt sich darüber, dass da was passiert ist. Nicht? Da ist das Rohr geplatzt, kann man sagen. Die sprachliche Verständigung, da ist das Rohr geplatzt, ist aber an dieser Stelle ersichtlich anders organisiert als dieser Blob an der Wand. Und die Sprachäußerung, da ist das Rohr geplatzt, muss verstanden werden als ein syntaktisches Gebilde. Stellen Sie sich vor, Sie hören das in einer schlechten Tonaufnahme oder Sie hören das in einer fremden Sprache, die Sie nicht kennen, dann könnte auch diese Sprachaufnahme einfach nur ein Krachen im Lautsprecher sein. Krachen im Lautsprecher ist so ähnlich wie der Wasserfleck, nicht ein genügend strukturierter Vorgabe für Konvergenzen und Divergenzen, wie ich gesagt habe. Der Punkt ist deswegen wichtig, weil es also darum geht, dass man, wenn man eine solche syntaktische Betrachtungsweise wählt, auf der einen Seite die Perspektive hat, diese Struktur lässt sich verwenden im Sinn einer Weltdeutung als Hase und als Ente. Und zweitens, also das ist sozusagen zielorientiert, weltorientiert im Hinblick auf, was zeigt uns das, was bildet das ab. Zweitens lässt sich das aber verwenden im Hinblick auf Sprachkompetenz, im Hinblick auf die Lesbarkeit von Strukturen. Das ist die Ebene, wo zwei Leute hinschauen und sagen, das stellt etwas dar. Aber sie sagen noch nicht, das stellt einen Hasen und eine Ente dar. Die beiden sind sich einig, diese beiden Kontrahentinnen, sind sich einig darüber, dass das etwas darstellt.
Es könnte auch anders passieren. Es könnte so sein, dass die eine sagt, ah, das stellt was dar, das muss doch irgendwas sein. Und die andere sagt, das bedeutet nichts, das ist ein Wasserfleck. Ne? An der Stelle haben wir das Toleranzproblem nicht. Dieses Divergenz- und Verständnisproblem haben wir nicht. Es ist mir wichtig, an dem Beispiel eben herauszuarbeiten, welche Bedingungen notwendig sind, damit wir überhaupt ein Konflikt- und Konsens-Szenario haben können. Also unter der Bedingung, dass die eine Person sagt, das ist ein Socken, der beim Waschen dieses Muster im weißen Leintuch gemacht hat oder sowas ähnliches. Ne? Und der andere sagt, nein, da war die Katze drauf, das ist der Pfoten der Katze. Die haben auch einen Konflikt, aber die haben keinen Konflikt von der Art, wie wir ihn bei der Hasenente zunächst einmal feststellen. Und nun ist die Besonderheit die, dass man, so wie ich das jetzt beschrieben habe, natürlich sehr versucht ist, das ist sehr, sehr natürlich zu sagen, über eine Sache haben die sich ja geeinigt. Diese beiden unterschiedlichen Verwendungsweisen von Syntax. Sie haben sich darüber geeinigt, dass das was darstellt. Dieser Punkt ist doch wohl unbestritten. Und aus dieser Beobachtung kann man den nächsten Schluss ziehen, indem man sagt, naja, das ist doch eigentlich das Wichtige, ob das jetzt ein Hasen oder ob das jetzt eine Ente darstellt, das ist doch vergleichsweise schon nicht mehr so wichtig. Sie haben sich auf einer Metaebene, nämlich auf der Ebene des Rückblickes auf die Verwendung der Syntax als einer Struktur der Darstellung, haben sie sich geeinigt. Und wenn das gelungen ist, dann ist nur ein kurzer Schritt dazu, dass man sagt, okay, das ist eine Darstellung, du siehst das eine, ich sehe das andere. An dieser Stelle trennen wir uns, aber zusammen sind wir bei der Darstellung. Und das ist die sozusagen inspirierte Idee, wie man solche Konflikte lösen kann. Und das ist sozusagen das schöne Exempel dafür. Und mit der Hasenente funktioniert es eben auch sehr gut, deswegen habe ich sie sehr gezielt genommen, weil das als erstes einmal funktioniert. Mit der Hasenente funktioniert es auch sehr gut, das gezielte Exempel davon, dass man ab einem gewissen Punkt getrennte Wege gehen kann und sich gegenseitig bestätigen, dass der jeweilige Anspruch, die Welt zu sehen, different ist. Aber diese Differenzen sind aufgefangen, sind sozusagen getragen in einer Gemeinsamkeit, die man an dieser Stelle in einer bestimmten Form mit der Syntax umzugehen lokalisiert.
Ich wollte nur kurz dazu sagen, Sie haben sich nicht nur geeinigt, dass Sie beide etwas erkannt haben, sondern Sie sind sogar noch einen Schritt weiter gegangen, sondern Sie haben beide erkannt, dass die Möglichkeit besteht, entweder einen Hasen oder eine Ente zu sehen und nicht etwas ganz anderes wie ein Flugzeug oder sonst irgendwas. Und das ist irgendwie, glaube ich, auch in diesem One has to focus it down. Also man muss schon sehr viele Grundbedingungen sozusagen irgendwie schon sich geeinigt haben, dass man dann überhaupt darüber diskutieren kann, was man hier im Moment
hat. Genau, in den Prüfungsarbeiten kam ein schöner Hinweis in dem Zusammenhang auch, da hat eine Kollegin oder Kollege hat geschrieben, ein Hasen oder eine Ente oder eine Formel-1-Strecke. Könnte ja auch der Outline einer Formel-1-Strecke zum Beispiel sein. Ich meine, da sind ein paar Deadlines drin, würde ich mal sagen. Also irgendwo ist das möglicherweise tödlich, aber man könnte sagen, das ist da abgeschnitten. Und als Formel-1-Strecke macht es eigentlich durchaus auch Sinn. Nicht? Ihr Hinweis ist an der Stelle sehr wichtig, weil man dadurch sieht, dass zwischen dem nackten Zeichen ohne Deutung und dem, dass sich zwei Leute auf zwei unterschiedliche, aber aufeinander bezogene Verwendungen eines nackten Zeichens einigen, sehr viel noch dazwischen ist, was ich jetzt zu Darstellungszwecken eher unter den Tisch fallen lasse.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das irgendwie richtig verstanden habe, aber ich habe das irgendwie so verstanden, dass sich die Leute in dem Punkt einig sind, dass sie beide der Zeichnung eine Bedeutung beimessen, aber sonst auch nichts. Und wenn man, und daraus kann ja auch ein Konflikt eigentlich entstehen, wenn beide Leute der gleichen Sache Bedeutung beimessen. Insofern würde ich das nicht irgendwie als Fortschritt in dem Sinn verstehen.
Ja, ich würde sagen, zweideutig. Ich habe es so dargestellt, jetzt versöhnlich, dass die aus der Tatsache, dass sie zurückgeworfen sind, also dass sie zurückgeworfen sind auf das, was sie eigentlich tun. Nicht? Sie sind dadurch, dass der eine sagt, das ist eine Ente, das ist ein Hase, zurückgeworfen in eine Betrachtungsweise, sich zu überlegen, was tue ich jetzt eigentlich. Dieses Zurückgeworfensein führt dazu, dass sie möglicherweise darauf kommen zu sagen, naja, wir sehen da drin zwar was Unterschiedliches, aber wir sehen beide ein Tier, das ist ja schon recht viel. Das ist eigentlich genau der Punkt, den Sie vorher gemacht haben, dass wir beide Tierliebhaber sind, ja, und keine Formel-1-Fanatikerinnen zum Beispiel, ist ja tatsächlich schon eine Einigung. Das heißt, es gibt hier die Möglichkeit, sich in dieser zweiten Ebene zu einigen und eine Verteilung zwischen Einheit und Divergenz zu nehmen, die den Frieden dient. Es ist aber vollkommen recht und vollkommen richtig, was Sie sagen, dass das ganz falsch auch ausgehen kann, dass nämlich, bleiben wir bei dem Beispiel, dass jemand sagt, natürlich haben wir was Gemeinsames, nämlich wir sehen beide, dass es sich hier um die Darstellung eines Tiers handelt, aber das ist eine Ente. Und das Beispiel ist eben so gewählt, dass hier nicht sehr viel, dass es nicht sehr leicht ist, hier sehr viel Gewicht darauf zu legen, dass es eine Ente ist. Aber es ist sehr leicht, und das werden wir gleich sehen, es ist sehr leicht, ein Beispiel zu finden, wo man sagt, na, selbstverständlich bedeutet das etwas. Das bedeutet nämlich zum Beispiel den Propheten. Der andere sagt, ja, es bedeutet auch den Propheten, aber darin besteht gerade, das ist gerade der Konflikt. Dass also an dieser Stelle die ursprüngliche Bedeutung in dem jeweiligen Einzelfall, also in der Einzelsprache, noch nicht in der Kommunikationssprache, dass die dann Überhand, dass die Oberhand gewinnt und dass man diese Verständigungsversuche gerade entlarvt bzw. entwertet durch Hinweis auf die Bedeutung auf der ersten Ebene. Also die traditionelle, nicht, wenn wir von Lessing herkommen, die Betrachtungsweise ist ja klar, die deistische, aufklärerische Reaktion wäre zu sagen, ihr seid letztlich Bewohner desselben Palastes. Da braucht es euch doch gar nicht zu streiten. Es gibt diesen einen großen Palast. Wie ihr seid alle Gläubige, ihr glaubt alle an Gott. Das ist das Ähnliche mit dem, das stellt etwas dar. Tiere, wir sprechen von Tieren, wir sprechen vom höchsten Wesen. Und das ist auf der einen Seite ein Design, um Konflikt zu vermeiden, und auf der anderen Seite ist es aber genau ein Design, Konflikte noch viel schärfer zu machen, was man eben daran auch gut sehen kann, dass man sagt, es lässt sich ja, wenn man jetzt die andere Position nimmt, nämlich jemanden, der agnostisch ist, der völlig agnostisch ist und sagt, na, er spricht nicht vom höchsten Wesen, dann ist zum Beispiel sehr die Frage, wie gerät der in einen Konflikt? Wie kann der in einen Konflikt geraten? Das ist einfach so wie in dem Beispiel mit Tierzeichnung und Wittgenstein-Autograph, nicht? Oder Tierzeichnung und Formel-1-Strecke. Ist nicht leicht zu sehen, wie sich die miteinander überhaupt streiten können. Und das ist recht wichtig, weil zwischen Formel 1 und Tierdarstellung ein Verhältnis zwar des, das ist nicht dasselbe, der Alterität, der Divergenz und so ist, aber nicht zunächst mal, man kann was konstruieren, aber zunächst mal nicht ein Verhältnis von der Art, dass man da drinnen Toleranz und Intoleranz rekonstruieren könnte. Also die Rekonstruktion von Toleranz und Intoleranz habe ich so, ich habe das so genannt hier, das könnte man vielleicht an dieser Stelle einführen, als ein differenzielles Desinteresse, habe ich sozusagen genannt. Das ist jetzt mal eine Worterfindung, an der ich Ihnen versuche klarzumachen, worum es mir da sozusagen systematisch geht. Also nehmen wir, was ich dazu geschrieben habe, Richterin, Vermittlungsausschuss, Mediation, nicht? Die sind zum Unterschied von, zum Beispiel, kommt zu mir und ich gebe euch eine Pille und dann werdet ihr die Probleme nicht mehr haben. Ja? Es gibt ja, oder geht doch, oder fahrt in Urlaub, oder geht zu diesem großen Rave-Event, dann werdet ihr eure Konflikte schon vergessen, oder verausgabt euch im Leistungssport oder so. Also es gibt ja Strategien der Beratung und Konfliktvermittlung, die darauf aus sind, diese Widersprüche, die an der Stelle sozusagen entstehen, zu unterwandern, ganz überhaupt zu unterwandern, darauf hin, dass man sie nimmer mehr festhält an den geschilderten oppositionellen Einstellungen. Eine Mediation, ein Richterspruch ist insofern etwas anderes, als der so konstruiert ist, dass akzeptiert wird, dass es um eine objektiv sozusagen angebbare Sache, einen zerbrochenen Krug oder was immer man haben will oder eine zerbrochene Beziehung, einen Konflikt gibt, und dass es jetzt darum gilt, eine Ebene zu finden, die diesen Konflikt nicht leugnet, und ganz im Gegenteil, die mit diesem Konflikt arbeitet, aber ein Mittel findet, die Konfliktparteien mit ihren Ansprüchen, also nicht den Konfliktparteien den Konflikt auszureden, sondern mit ihren Ansprüchen so umzugehen, dass es, wie ich gemeint habe, ein differenzielles Desinteresse ist. Das heißt, einerseits ist es eine Entwertung des Konfliktes, das ist ja das Ziel der Mediation, den Konflikt nicht in der ganzen Schärfe durchführen zu müssen, aber diese Entwertung ist differenziell in dem Sinn, dass sie auf die Differenzen eingeht und nicht eine Pauschalentwarnung, Entspannung oder sonst etwas ist. Und wenn ich jetzt hier noch ein bisschen weitergehen kann in diesem Text, damit Sie wissen, auch terminologisch ein bisschen ausformuliert haben, warum ich Ihnen das alles im Rahmen einer Vorlesung über Toleranz sage, aufbauend auf einer inhaltlichen Auseinandersetzung und operativ durch deren das differenzielle Interesse bezieht. Dieses Interesse, Desinteresse ist aufbauend auf einer inhaltlichen Auseinandersetzung und operativ, nämlich die Mediation, durch die Suspension der inhaltlichen Auseinandersetzung mit anschließender Rekonstruktion. Das ist ein gesellschaftlich wirksames und fragiles Konstrukt. Darüber habe ich das letzte Mal auch schon was gesagt. Toleranz lässt sich dann so beschreiben: Durch Reflexion auf die Syntax der eigenen Welterfahrung werden Konflikte der Form Ja oder Nein als komplexere Gegensatzkonstellationen überdacht. Das weist zurück auf die Negationsformen vom vergangenen Semester. Ich bringe Ihnen als kleines Übungsbeispiel das, was seit gestern, habe ich das erste Mal wahrgenommen, hier am Gang zu finden ist. Wir haben das im vergangenen Semester unter einem ein bisschen wirklichkeitsfremderen, aber im Prinzip genauso funktionierenden Beispiel, nämlich den bellenden Hund im Gemeindebau, diskutiert. Hier haben wir jetzt den bellenden Hund genau in unserer Universitätsumgebung. Sie haben den Zettel gesehen, liebe Raucherinnen, wenn Sie schon tolerierterweise das Gesetz übertreten, sorgen Sie bitte dafür, dass das Gebäude nicht abbrennt. Das steht hier am Gang. Das Abbrennen des Gebäudes hat nebenbei einen netten Bezug zu der Lessingschen Parabel. Aber die Form, warum ich das jetzt hier hergestellt habe, erstens, weil es aufgetaucht ist hier in unserer Lebenswirklichkeit, und zweitens, weil ich etwas darüber sagen wollte, was hier mit komplexerer Gegensatzkonstellation angesprochen ist. Ne? Also es ist nicht zu leugnen, dass es Leute gibt, hin und wieder, ich bin selbst sozusagen Teilzeitraucher, und insofern gespalten, aber ich kann sozusagen nicht ganz umhin, mir zu denken, wenn ich sozusagen die grindigen, verrauchten Gruppen sehe, die sich da am Gang hin und wieder zusammenrotten, um das mal ganz scharf zu sagen, habe ich gewisses Verständnis dafür, dass jemand sagt, also was ist jetzt? Ist das jetzt ein Rauchverbot oder ist das nicht ein Rauchverbot? Und wenn es dann ein Rauchverbot gibt, dann darf das hier nicht sein, dann muss das abgestellt werden. Das ist vergleichbar mit dem, haben wir jetzt eine Hausordnung, nach der Hunde nach 10 Uhr Abend nicht mehr bellen dürfen oder nicht? Wie komme ich dazu, dass ich nicht schlafen kann? Wie komme ich dazu, dass ich mir immer den Weg über sozusagen durch diese Rauch Zusammenkünfte bahnen muss. Das ist der und umgekehrt gibt, ist leicht zu sozusagen leicht vorzustellen, dass die Raucherinnen sagen, wir sind hier die wahren Widerstandsgruppen, die eine sozusagen Guerilla-Aktion gegen das Recht hier machen. Das ist die Ebene, wo das Ja-Nein herrscht. Das ist nicht der Punkt, wo Toleranz reinkommt. Nicht? An der Stelle, also typischerweise, ich erzähle Ihnen ja da keine Besonderheiten, ist das dann der Punkt, wo man sagt, na, da muss doch jemand das Gesetz zur Geltung bringen. Ja? Oder da muss doch jemand etwas tun. Oder noch die andere Geschichte, wir haben einen Computerraum für Studierende, da kann man tolerieren, dass einmal jemand eine Maus mitnimmt. Wenn aber, so wie letzte Woche geschehen, alle Mäuse in dem Raum gestohlen werden, bis auf eine, ist der typische Fall, wo man sagt, also irgendwas muss jetzt geschehen. Entweder ich kann warten darauf, bis die Leute jetzt anfangen, den Rest der Einrichtungen rauszutragen, oder ich muss eine Autorität zur Geltung bringen. Ich muss mir was überlegen, was dem ein Einhalt gebietet. Das ist also nicht, das ist nicht die Betrachtungsweise überhaupt, in der Toleranz eine Rolle spielt. Diese Formulierung, die ich ja irgendwie wirklich interessant und nachvollziehbar finde, liebe Kolleginnen, wenn Sie schon tolerierterweise das Gesetz durchbrechen, dann sollten Sie auch ein bisschen Verantwortung darüber übernehmen, dass Ihre Kippen nicht am Boden herumliegen. Das greift das auf und das ist die Geschichte mit dem komplexeren Gegensatz. Konstellationen, nicht? Und dass diese komplexeren Gegensatzkonstellationen wollte ich auch signalisieren im Zusammenhang mit den fragilen gesellschaftlichen Umständen, weil es wird Ihnen an dem Beispiel vielleicht klar, vor 20 Jahren war sozusagen dasselbe Thema ein Thema innerhalb der Hörsäle, ja? Es hat Hörsäle gegeben, in denen sie nicht durchgeblickt haben durch die Rauchschwaden. Und das hat es gegeben. Und das hat sich zum Beispiel verschoben. Also das war wirklich für Asthmatiker und Asthmatikerinnen die Hölle. Ja? Das hat sich zum Beispiel verlagert. Und zwar ohne Krieg, ja. Allerdings natürlich mit einem gehörigen, verbunden mit einem gehörigen Schwenken von gesellschaftlichen Bewusstseinszuständen, also wie sehr in jeweiligen Gesellschaftszuständen die Fähigkeit und die Bereitschaft vorhanden ist, sich auf dieses kompliziertere Gegensatzgeflecht einzulassen in bestimmten Fragestellungen, ist etwas, was man nicht vorweg bestimmen kann. Und das sage ich jetzt nur im Hinblick darauf, dass immer wieder ja sozusagen auch mit Toleranz, mit dem Begriff Toleranz so umgegangen wird, dass man sagt, da braucht man eben mehr Toleranz oder wenn man tolerant wäre oder sowas ähnliches. Also eine Packung Toleranz kann an dieser Stelle das Problem nicht einfach lösen, also sozusagen Toleranz-Doping oder sowas gibt es da nicht.
Wie Sie das gerade gesagt haben, also von wegen Toleranz und so weiter, aber mir ist dann gerade auch eingefallen, dass es spielt wirklich auch eine Rolle, ob es eigentlich innerhalb einer Gesellschaft soweit ist, dass man wünscht, dass Leute Dinge in Frage stellen und sie gewöhnt sind, sozusagen über Dinge zu diskutieren oder Eigenverantwortung zu nehmen, oder wenn es zum Beispiel immer von oben kommt und ihnen vorgegeben wird, was sie zu tun haben oder nicht zu tun haben. Weil da ist es dann auch ein Unterschied bei dieser komplexeren Geschichte, also der Toleranz, ob die jetzt eben selber auch eigenverantwortlich sind und selber diskutieren und nachdenken wollen und das gefördert wird. Oder wenn man sagt, naja, wie always have been told, also uns wurde immer vorgegeben, was wir zu sagen und zu denken haben, und dann selber eigentlich dann über diese Grenze nicht mehr drüber kommen, weil ihnen das Werkzeug dazu fehlt eigentlich.
Das, was Sie sagen, kann ich nur bestätigen und vielleicht so aufgreifen, dass ich das nächste Beispiel jetzt ein wenig erläutere, nämlich nun wirklich diese Zeichnung, dass hat einen aktuellen Anlass, wie Sie sich denken können. Was ist das? Mann mit Kind. Ein Mann mit Kind, das funktioniert ein wenig wie die Hasenente. Also ich hab Ihnen drei Beispiele. Ich werde Ihnen drei Beispiele bringen. Das eine ist die Hasenente, das zweite ist Mann mit Kind und das dritte wird dann der Albertiner Platz sein. Also als Syntax, das Syntaktische ist ja etwas, worauf man sich schnell einigen kann. Das ist grün, hier sind Zeichen. Mann mit Kind ist ungefähr auf derselben Ebene wie eine Tierdarstellung. Nicht? Man kann sich darauf einigen, man muss sich nicht darauf einigen, aber man kann sich darauf einigen, dass diese Art von Syntax einen Mann mit einem Kind darstellt. Und nun gibt es die eine Betrachtungsweise, die sagt, diese Art, wenn Sie ein bisschen noch im Christlichen daheim sind, dann fällt Ihnen an dieser Stelle des Bildes auf, das hat irgendwas mit Jesuskind zu tun. Da sitzt der Herr Jesus sitzt meistens so auf dem Schoß von jemandem. In der Regel ist es aber eine Frau, nämlich die Mutter Maria. Da gibt es ja dann doch starke. Und wenn ich von fern hinschaue oder so ähnlich, könnte ich mir denken, das ist also nicht nur, sagen wir so. Wenn ich bestimmte Akzente setze und an bestimmte Stellen nicht aufmerksam hinschaue oder sie mir unwichtig sind, kann ich sagen, aha, das ist eine Darstellung des Jesuskindes und die Maria schaut ein bisschen komisch aus, aber im Prinzip ist es eine Darstellung von Mutter und Kind in diesem. Wenn man schaut, wie man immer geschaut hat, dann sieht man das. Dann gibt es die anderen, die schauen ein bisschen genauer und sagen, nein, also das ist keine Mutter hier, das ist ein Mann. Ja?